ARD Sounds.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nabila Tassi, hallo.
SWR 1 Leute mit Dieter Thomas Kuhn, herzlich willkommen.
Dankeschön.
In den 90er Jahren gab es ein fettes Schlager-Revival. Und der Mann, der sich da an die Spitze gesetzt hat, dieser Bewegung, das warst du.
Anscheinend, ja. Ich kann es immer selbst nicht glauben, aber wir waren da die Vorreiter, in der Tat.
Ja, wir duzen uns, wir haben uns vor 2 Jahren schon kennengelernt, vielleicht kommen wir noch drauf, wo das war. Was machst du gerade so, wie geht's dir so?
Es geht mir ganz gut, ich bin in freudiger Erwartung, morgen fahre ich Richtung Hamburg und verbringe da ein paar Tage. Werde vorher noch ein Konzert von den Toten Hosen besuchen in Bayreuth und dann geht's weiter nach Hamburg.
Hamburg, also einfach so, um sich zu amüsieren, oder?
Zum einen, also von meiner Freundin, die Verwandtschaft lebt dort, zumindest in der Nähe von Hamburg. Und ich liebe Hamburg wirklich sehr und nütze da jede Gelegenheit, da 3-4 Tage zu verbringen.
Du bist ja Tübinger durch und durch und auch immer dort geblieben. Aber an Hamburg hätten wir dich fast mal verloren, kann das sein?
Das ist richtig, ja. Der Gedanke, den gab es in den 90ern, dass ich doch einen Umzug wage nach Hamburg. Und das ist aber dann eigentlich daran gescheitert, dass ich dauernd unterwegs war. Also wir waren ja eigentlich 2 Jahre am Stück unterwegs. Und das war genau die Zeit, wo ich dachte, ich muss irgendeine Veränderung haben, was ja eigentlich grotesk war, weil die Veränderung war ja da, indem ich eh schon unterwegs war. Und dann hat sich das aber wieder zerschlagen, dieser Hamburg-Wunsch. Und dann kam meine Tochter auf die Welt und dann hat sich das sowieso, dann war Tübingen natürlich erste Wahl.
Bist du heute froh, dass Tübingen erste Wahl geblieben ist?
Ich bin sehr froh. Es geht mir, glaube ich, ganz gut da und ich glaube, da muss man mich dann auch irgendwann mal raustragen aus der Stadt.
In der Holzkiste.
In der Holzkiste.
Seit fast 35 Jahren bist du jetzt auf den Bühnen im Land. Deine Konzerte, das sind ja nicht nur einfach Konzerte. Ich habe es vorhin gesagt, das sind wirklich so Kultveranstaltungen. Ja, da muss man sich auch entsprechend bekleiden. Also muss man nicht, aber die meisten tun es. Ja, die Prielblume, die haben wir vorhin schon gehört vom Kollegen Ingo Lege. Ja, die bist auch immer dabei. Also da gibt es so ein paar Insignien. Ich habe das ja auch schon am eigenen Leib gespürt, was das bedeutet, wenn der Dieter Thomas Kuhn auf die Bühne geht. Nämlich mal bei einer Veranstaltung moderieren. Das war die einzige Moderation, die ich nicht zu Ende machen konnte, weil die Leute mich von der Bühne geschrien haben. Die wollten den Dieter Thomas Kuhn jetzt bitte sofort sehen. Was macht denn die Faszination aus an deiner Musik?
Ja, das ist natürlich die Frage, die uns von Anfang an schon immer selber beschäftigt. Was ist es? Was ist passiert? Als wir das begonnen haben, war es natürlich noch nicht so, dass die Leute mit diesen Klamotten kamen und da gab es auch noch keine Sonnenblumen. Das war einfach erstmal ein komisches Moment für die Leute, weil es dieses Plakat gab von mir mit dieser Föhnwelle und mit dem Mikrofon in der Hand. Und da waren die Leute einfach erstmal neugierig und konnten das nicht fassen, dass einer plötzlich wieder Schlager singt. Ja, und dann auch noch die Alten. Da haben wir ganz schnell gemerkt, dass da irgendwas dahinter steckt, eine Faszination für die Leute, die das zum ersten Mal gesehen haben. Und dann war das so ein Selbstläufer, das haben wir ja wirklich selbst nicht geglaubt, die ersten 2 Jahre, 3 Jahre. Ich habe immer gedacht, das hört bald auf, die Faszination hört auch bald wieder auf. Und es war nicht so.
Aber ist es, weil du es gesagt hast, es war wirklich diesen Typen zu sehen, ja, mit dieser überspitzten auch ein bisschen, ne? Also das ist das Schrille, das Bunte, das spielt schon auch eine Rolle, ne?
Ja, es war die Ironie, die wir da aufgezeigt haben für die Musik, für die Zeit, was in dieser Zeit vorgeherrscht hat. Ich bin ja ein Kind der Hitparade auch gewesen. Und habe das beobachtet, wie die da gesungen haben. Ich wollte immer singen in meinem Leben, auch als Kind schon. Und natürlich habe ich das dann, die Hitparade geschaut und war jetzt aber, man muss ja sagen, nicht wirklich ein Fan der Schlagermusik. Aber das war das, was man sehen durfte in meiner Generation. Ja, da gab es eben die Hitparade. Und da war ich so immer ein bisschen angefixt. Und den einen oder anderen Song, den hat man ja auch geliebt. Und das hat schon meine Jugend geprägt, ja, meine Kindheit.
Und es war Sommer, so heißt eine Dokumentation, die ins Kino kommt über Dieter Thomas Kuhn und der sitzt heute bei uns im Studio. Und in diesem Film, Thomas, da kann man auch ganz viele sag mal, alte Bilder sehen, ne, aus dieser Zeit, als das so wahnsinnig steil ging mit Schlager. Das war so Mitte, Ende der 90er Jahre, du mittendrin. Toleranz, das haben wir gerade kurz besprochen, hat da irgendwie auch eine große Rolle gespielt, weil man konnte da einfach so sein, wie man wollte.
So hat sich das zumindest angefühlt, auch von Anfang an, dass die Leute, die da kamen, mitgesungen haben, nicht drüber nachgedacht haben, wie werde ich jetzt wahrgenommen von meiner Umwelt, sondern da sind alle gleich auf diesem Kuhn-Konzert. Ja. Und es wird auch in der Tat alles toleriert. Da. Und das habe ich, glaube ich, auch in diesen Jahren immer aufgezeigt, dass Toleranz für mich, für die Band, das allergrößte Gut ist.
Mhm. Das kann man natürlich immer so im Nachhinein so ganz gut feststellen. Ne? Da gab es diese Toleranz. Aber damals in der Zeit, als dieser ganze Wahnsinn, nenne ich es jetzt mal. Ja? Mhm. Und ich habe das ja live miterlebt. Ich stand da mit offenem Mund und dachte, was ist denn los mit den Leuten? Warum machen die das? Ging es dir manchmal auch so?
Also ging es mir auch. Es hat mich natürlich überrollt eigentlich, diese Geschichte, die wir erfunden haben, sozusagen als Gag. Ja? Und als wir dann beobachtet haben, wie das ankommt und was das mit den Leuten plötzlich gemacht hat, emotional, das hat mich wirklich überrollt. Und manchmal glaube ich es auch heute noch nicht, was da passiert ist.
Ja, das ist auch irgendwie schwer zu glauben, weil hier, also deine Fans sind wahnsinnig treu, die schreiben, fangen jetzt hier natürlich an zu schreiben und das ist ja bis heute so. Also du kannst ja wirklich das jederzeit sozusagen wieder aktivieren und es funktioniert genauso wie damals. Mhm. Ist das nicht verrückt?
Es ist verrückt, weil ich musste das ja dann auch am eigenen Leib erfahren, als wir 99 aufgehört haben zu spielen, weil es für mich irgendwie das Gefühl war, den Break zu machen. Und da habe ich gemerkt, dass mir natürlich selber was fehlt. Und als wir dann 2004 wieder angefangen haben, ging das ja genauso weiter, als wenn wir nie aufgehört hätten. Mhm. Und das hat mich dann doch erstaunt, obwohl ich da sehr skeptisch war. Wir haben angefangen, 2 Konzerte zu planen und das ging, da war ein Run, als ob das zum ersten Mal wäre. Und das war da auch die Zeit, seitdem haben wir ja auch nicht mehr aufgehört zu spielen.
Weil du wolltest ja eigentlich, also Musiker werden, ja, aber eigentlich nicht unbedingt mit dem Schlager, sondern eigentlich wolltest du was ganz anderes machen und hast du auch gemacht. Kam so der Punkt, an dem ihr gesagt habt, ja gut, dann machen wir halt Schlager. Was soll's, wenn es die Leute wollen, dann kriegen sie es.
Naja, in Schlager sind wir natürlich so ein bisschen reingerutscht über die Rock-Geschichte, die ich vorher hatte. Ich hatte eine Soul-Band, ich hatte eine Rock-Band vorher. Da sind wir rangerutscht, weil wir italienische Musik gemacht haben mit unserem Barkeeper und das war dann so, dass das 2 Abende lustige waren mit italienischen Songs. Das ging aber nur 2 Abende und dann kam Philipp zu mir und sagte, komm, jetzt singst du mal das Ganze auf Italienisch. Und dann sag ich, ich kann doch kein Italienisch, aber es ging zum Singen, ging es dann ganz gut. Und ich habe dann festgestellt, dass diese Songs, die italienischen, dass es die auch auf Deutsch gibt. Also sind wir so langsam darüber geswitcht und fanden das sehr lustig.
Gab es da nie so einen Punkt, an dem du gesagt hast, ach nee, also kann ich nicht was anderes machen? Weil damals hat man ja schon ernst genommen eigentlich das, was aus den englischsprachigen Ländern kam. Das hat man irgendwie verehrt, das hat man gehört. Da gab es noch nicht jetzt so, klar, es gab dann schon deutschen Hip-Hop. Da kamen schon dann auch Bands wie Selig damals und Fury and the Slaughter. Das war irgendwie deutsche Musik. Aber man hat trotzdem eigentlich über einen großen Teich geschaut und wollte das eigentlich haben für sich. So habe ich es zumindest wahrgenommen. War das für dich dann irgendwie auch schmerzvoll, dass du da in diese Schlagergeschichte reingerutscht bist? Klingt jetzt fast undankbar, wenn du das so sagen würdest, ne, weil du eine riesen Karriere damit gemacht hast.
Nee, ich bin überhaupt nicht undankbar. Und ich habe da auch nie bereut, irgendwie was anderes gemacht zu haben, weil ich ja feststellen musste, dass diese Dieter-Thomas-Kuhn-Geschichte, dass das mein Leben ist. Ja? Und ich konnte ja immer nebenher auch ein paar andere Sachen machen. Ich mache auch ab und zu noch ein bisschen andere Musik. Aber als ich die DTK-Geschichte nicht hatte, da war es schmerzlich, weil ich nämlich festgestellt habe, dass alles andere mir gar nicht mehr gefällt. Weil es so viel mit so viel Spaß verbunden ist, mit so viel Herzblut, was wir da gemacht haben. Mhm. Deswegen habe ich da nie bereut, irgendwas anderes zu machen. Ich höre natürlich auch gerne andere Musik, logisch.
Wann kam so der Punkt, weil du hast ja deiner Karriere eigentlich selber einen Bruch zugeführt, indem du Ende 99 gesagt hast, wir machen Schluss. Während der Abschiedstour kamen da zwar schon die ersten Zweifel, aber du hast es damals durchgezogen, ihr habt Schluss gemacht. Was war da damals los? Warum habt ihr das gemacht?
Nein, das war schon auch das Gefühl, glaube ich, irgendwie nochmal was anderes machen zu müssen, nämlich sogenannte anständige Musik, ja, was wir dann gemacht haben. Wir haben eine Platte gemacht, eine deutschsprachige, die popmäßig angelehnt war. Hat Spaß gemacht und da wollte ich, glaube ich, mir beweisen, dass es auch noch anders geht und nicht, dass man nicht auf diesem Schlagertrip hängen bleibt. Und als wir das gemacht haben, war die Erkenntnis aber sehr schnell da, dass plötzlich sämtlicher Spaß verloren gegangen ist an der Musik. Ja. Also wir haben ja dann eine kleine Tour gemacht mit dieser 01 Geschichte.
Das waren einfach eigene Songs?
Eigene Songs.
Die, ja. Wie eine richtige Band.
Wie eine richtige Band, ja. Und die Band war immer noch die gleiche, aber es war so ein Imagewandel. Mhm. Und es war ganz schrecklich, muss ich sagen, weil als wir da live gespielt haben, haben wir alle festgestellt, das bringt es nicht, das macht keinen Spaß.
Ich weiß, wie viele Leute jetzt vorm Radio sitzen und sagen, Gott sei Dank hat der das nicht weitergeführt. Da war der große Hype in den 90ern, da wart ihr ganz vorne als Galionsfiguren sozusagen, du natürlich vor allem, als der Namensgeber auch eurer Band. Und dann kam eben dieser Bruch, da habt ihr aufgehört. Und dazu schreibt uns Andrea Bär aus Lindau, lasst uns doch die musikalische Zwischenära von Thomas nicht geringschätzen. Der Tag, also ist ein Song, nehme ich an, hat mich damals restlos begeistert und ich liebe den Song heute noch.
Und das freut mich sehr. Dankeschön.
Ja, war das in gewisser Hinsicht notwendig, dass ihr das einmal gemacht habt, um auch zu wissen, da müssen wir lang gehen?
Ja, zu dem Zeitpunkt, als wir 01 gemacht haben, war natürlich der Gedanke, dass das jetzt die neue Karriere ist und dass es musikalisch anders weitergeht. Das war, wie gesagt, für mich ein Trugschluss. Es hat Spaß gemacht, diese Platte zu machen und es war notwendig, glaube ich, zu sehen, dass wir wieder zurückgekommen sind, weil, ich habe es gerade schon angesprochen gehabt, es hat uns nicht diesen Spaß gebracht, im Live-Modus und auch musikalisch unterwegs zu sein. Das war für mich eine Erkenntnis, die ich dann entscheidend machen musste mit dieser 01-Platte, um zurückzukehren zu meinen Wurzeln sozusagen.
Ja, es gab ja auch wirklich bei euch nicht diese Hemmung zu sagen, nee, also Schlager, das können wir jetzt nicht machen, das ist ja unerhört, das ist nicht cool. Das gab es bei euch nicht, ihr habt es voll gelebt. Aber trotzdem, was hat dich musikalisch beeinflusst, so jenseits vom Schlager?
Also sozialisiert musikalisch bin ich über meine Schwestern geworden, glaube ich. Ich habe sehr viel Led Zeppelin gehört, war natürlich ein Beatles-Fan auch. Weil da gab es Rush, mein Bruder hat Rush mitgebracht, eine Heavy-Band, die im Augenblick wieder unterwegs sind.
Mit einer tollen Schlagzeugerin.
Mit einer tollen Schlagzeugerin. Die in Baden-Württemberg. Und da hoffe ich, dass ich mein Konzert noch sehen werde irgendwie. Ja. Das war alles so Steely Dan, das waren meine Sachen, die ich gehört habe und hatte mit dem Schlager, zumindest auf meinem Plattenteller, eigentlich nichts zu tun.
Das Witzige ist ja, wenn man in eure Band reinhört, und das sagen ja auch andere Musikerkollegen, da kann man das alles schon durchaus auch raushören, also es ist nicht gänzlich verschwunden, weil ihr habt ja eins geschafft, also die anderen Bands aus der Zeit, die haben ja andere Musik gemacht als ihr natürlich, aber die haben euch trotzdem, Fury in the Slaughterhouse, die Prinzen, wer damals so groß war, die haben euch aufgenommen. In ihren Kreis. Die haben euch nicht belächelt und ausgestoßen.
Nee, überhaupt nicht. Das fand ich auch erstaunlich, weil damit haben wir gerechnet. Ja. Aber diese Street-Credibility, sage ich jetzt mal, die haben wir uns, glaube ich, erspielt. Wir hatten nicht viel Grundsätze damals, als wir losgezogen sind. Aber wir hatten den einen Entschluss gefasst, dass wir niemals in Bierzelten oder in irgendwelchen Schlagerveranstaltungen spielen wollen, sondern wir haben die Clubs gespielt, die international waren in Deutschland. Also Butch Cup Frankfurt damals noch, die kleine, und Schwimmbadclub in Heidelberg. Also eigentlich die Punk- und Rock'n'Roll-Schuppen, die haben wir rauf und runter gespielt. Und ich glaube, das hat uns da so ein bisschen geholfen, auch diese Street-Credibility zu bekommen.
Ja, als dieser ganze Wahnsinn ausbrach mit dem Schlager-Revival, da wart ihr halt einfach schon da, ne? Durch dann da in die Spitze gesetzt. Wart irgendwie Vorreiter, da haben auch andere Musiker davon profitiert. Wolfgang Petri.
Zum Beispiel. Man muss, glaube ich, ehrlicherweise sagen, den gab es schon vor mir.
Ja, bisschen.
In den 70er Jahren. Aber vielleicht hat er dann nochmal einen Aufschwung bekommen. Das kann schon sein.
Matthias Reim.
Zum Beispiel.
Ja, oder auch andere, so jemand wie Blümchen, ja, heute Jasmin Wagner. Irgendwie haben die alle davon, von diesem Blumen-Vibe und so auch profitiert. Gab es denn so für dich, weil so eine ausgedachte Marketingstrategie war das ja bei euch nicht?
Überhaupt nicht. Da gab es überhaupt keine Strategie, außer die, wie ich gerade gesagt habe, wir spielen nur in Clubs, die angesagt sind. Aber die eigentliche Strategie gab es nicht. Das kenne ich auch nicht in meinem Leben, dass man sich irgendwas zurechtlegt und sagt, nach diesem Plan gehen wir jetzt vor. Das kam, wie es kam. Da kam jeder Tag neu dazu und plötzlich kamen Anfragen, wollt ihr bei uns spielen? Denn wir haben gehört, das ist so toll. Und so ging das vor sich hin. Also
gab es und gibt es denn für dich so Vorbilder im deutschsprachigen Raum? Du sagtest, dieser deutsche Musiker, den finde ich toll.
Ich habe beeinflusst. Ja, ich habe in den 80ern viel deutsche Musik gehört. Wolf Mahn zum Beispiel hat mich unglaublich inspiriert damals. Und natürlich auch Neue Deutsche Welle, ja, mit Klaus Lage. Also eher so die Popgeschichte von der Neuen Deutschen Welle. Und also da war ich schon auch gut dabei.
Was mit Reinhard May? Also ich meine, der hat ja, das ist ja einer deiner bekanntesten Songs, ja? Ja. Also ist Über den Wolken, die du interpretiert hast, von Reinhard May. Was bedeutet das für dich?
Naja, das hat ja eine lange Geschichte mit Über den Wolken. Wir wollten den Song ja auch mit in den Film mit reinnehmen. Das heißt, also das Publikum singt 30 Sekunden. Reinhard May hat uns das verboten, einmal mehr, diesen Song zu benutzen. Also wir mussten das wieder rausschneiden aus dem fertigen Film. Wir haben angefragt, wir haben ganz freundlich angefragt, wir haben Briefe geschrieben, ob wir das nicht dürfen. Er hat sich geweigert und er sagte, er möchte mit dem Schlager nichts zu tun haben. Und das kann man ja irgendwie so machen. Aber das Lustige war, dass er ein paar Monate vorher bei Helene Fischer in der Sendung war und mit ihr einen Song gesungen hat. Also ich verstehe manches nicht so richtig.
Über den Wolken von Reinhard May, das ist eine Nummer, die von Dieter Thomas Kuhn und Band interpretiert wurde und zu einem Klassiker bei euren Konzerten geworden ist. Dieter Thomas Kuhn ist bei uns in SWR 1, Leute. Mal ganz kurz der Text. Ne? Also es gibt ja auch Leute, die werfen dir vor, ja, den Text, den hat er doch total verkannt. Was bedeutet denn dieser Text für dich von dem Song?
Ich meine, Über den Wolken, das war damals einer meiner Lieblingssongs in meiner Kindheit. Ich habe das versucht, auf der Gitarre schon zu spielen, als ich meine erste Gitarre bekommen habe. Für mich war das ein ganz wichtiges Lied. Ja? Und als wir dann Dieter Thomas Kuhn begonnen haben, habe ich gesagt, dieses Lied muss mit in unser Programm und zwar ein bisschen anders. Ja? Und dann haben wir eben diese spanische Version da draus gebastelt und war natürlich so ein bisschen unser heimlicher Hit. Ja. Muss man sagen. Ne?
Ja, ein bisschen anders haben wir ja vorhin besprochen, saß eben auch Reinhard May, der gesagt hat, no, no. Im Film wird das nicht gemacht, ihr müsst jetzt wieder rausnehmen jetzt die Szene, wo das gesungen wird. Trotzdem, also Reinhard May, welche Bedeutung hat er als deutscher Songwriter für dich oder so auch für allgemein?
Also für mich war Reinhard May genauso im Plattenschrank dann wie Steely Dan oder sowas. Und das lief bei mir dann schon nach, rauf und runter. Mein Achtel Lorbeerblatt hieß diese Platte, die bei uns da war. Und der Mörder ist immer der Gärtner. Also ich fand den immer großartig, Reinhard May, mit seinen Texten, mit seinen Chansons. Also für mich einer der ganz großen deutschen Musiker.
Konntet ihr euch denn über diese Diskrepanz, dass er das nicht will, dass verhindern konnte er es ja nicht, dass er es auf der Bühne spielt. Wenn er es gekonnt hätte, hätte er es gemacht?
Wahrscheinlich hätte er das auch noch versucht, ja.
Konntet ihr euch mal austauschen dazu?
Überhaupt nicht. Es gab nur einmal eine ganz kurze Begegnung, wo wir eben das Demo gebracht haben von Über den Wolken. Das war 95 oder so. Und ich vermute, dass er sich ja einmal angehört hat, weil er nämlich damals gesagt hat, er finde das nicht gut.
Du bist kein Mensch, der jetzt unbedingt die Öffentlichkeit so wahnsinnig sucht. Also ich sag mal, jenseits von den schrillen Bühnenauftritten. Was bist denn du für ein Mensch? Also was ist der Mensch hinter der Kunstfigur Dieter Thomas Kuhn? Also der, wenn das Brusthaartoupee weg ist, wenn die Föhnwelle abgeföhnt ist. Der sitzt mir ja hier gegenüber eigentlich. Ohne schrilles Zirkuskostüm, sage ich jetzt mal. Ich habe dich da eher so als relativ nahbar eigentlich erlebt. So ein ganz normaler Typ.
Ja, das hoffe ich, dass ich das bin, weil ich habe das auch für mich nie anders empfunden, auch mit diesem Erfolg, der sich dann eingestellt hat. Manchmal ist es so, dass man das Gefühl hat, die Leute verändern sich dir gegenüber, wenn du Erfolg hast. Aber ich habe immer das Gefühl, dass ich der Alte bin, wie es mit der Bademeister damals in der Klinik. Also ich selber habe eigentlich nicht den Verdacht, dass ich so eine große Veränderung in mir vorgenommen habe, weil ich glaube ich, auf meinen Beruf, auf das, was ich mache, auf das Singen, immer noch mit einer Selbstironie drauf gucken kann und sagen, hey, das ist wunderbar, was ich hier mache. Aber sich selber so wichtig zu nehmen, das war nie so in meinen Genen.
Das ist ja ganz interessant, weil es ja für deine Fans funktioniert. Also diese Diskrepanz aus der schrillen Bühnenfigur und dem ganz normalen Tommy aus Tübingen, die funktioniert für die Fans. Wunderst du dich da manchmal selber drüber? Also, dass die gar keine Exzesse, keine Skandale und all diesen Kram brauchen? Oder gibt's die?
Ich glaube nicht, dass es die gibt. Also wenn, dann habe ich sie schön hinterm Busch gehalten. Aber ich habe sowas eigentlich nicht gehabt und ich brauche das auch nicht irgendwie. Und mein Privatleben habe ich immer so möglichst rausgehalten. Aber es ist auch ziemlich uninteressant. Ja? Also ich habe ein Privatleben wie jeder andere auch. Ich habe eine Freundin und ich habe ein Kind und das ist alles schön, aber ich brauche kein luxuriöses Leben und das spiele ich auch niemand vor.
Du warst ja gar nicht so jung, als es bei euch so richtig losging, ne? mit dem Berühmtwerden sozusagen, mit der Karriere, da warst du so Ende 20. Der Thomas Kuhn, ich lasse das Dieter jetzt bewusst weg, vor der Kunstfigur, was war das für einer?
Naja, ich hatte einen ganz normalen Job. Ich habe ja mal Masseur und medizinischen Bademeister gelernt. Und bevor die DTK-Geschichte losging, war ich auch im Klinikum in Tübingen 4 oder 5 Jahre lang. Und während dieser Zeit hat sich da schon ein bisschen rauskristallisiert, dass wir diese DTK-Geschichte, dass das vielleicht sogar mal was werden würde. Da war ich aber noch quasi im Staatsdienst in der Klinik und habe das auch noch eine Weile gemacht. Und 1994 bin ich dann aus der Klinik weg, als ich abgezeichnet hat, dass man mit DTK mehr spielen kann. Und habe dann diesen Schritt gewagt, meine feste Anstellung zu kündigen und bin ins Musikgenre gewechselt.
Mhm. Aber der Mensch Dieter Thomas Kuhn oder Thomas Kuhn, den gab es früher, den gibt es heute. Gibt's da, würdest du sagen, das ist eigentlich immer noch der gleiche Typ?
Das würde ich sagen. Also wie gesagt, da habe ich keine Veränderungen festgestellt. Wenn ich das so überlege, wie das hätte weitergehen können in meiner Klinik, wenn das nicht passiert wäre mit der Musikkarriere.
Hast du das mal durchdacht?
Ich habe das durchdacht, ja.
Und?
Wahrscheinlich würde ich da immer noch sitzen in meinem Bademeisterstuhl und würde die alten Damen ins Wasser transportieren, ins Bewegungsbad. Aber das war mir dann schon irgendwann klar, dass ich das nicht möchte, egal ob das jetzt mit der Musik funktioniert oder nicht. Da wäre ich wahrscheinlich jetzt auch nicht bis an mein Lebensende geblieben. Was passiert wäre, wenn alles nicht so gekommen wäre, weiß ich trotzdem nicht.
Also keine Ahnung. Jetzt keine Vorstellung, die dich besonders erhält, dass du da jetzt noch sitzen würdest als medizinischer Bademeister und Masseur.
Das nicht.
Weil dein musikalischer Wegbegleiter, also Philipp Feldkeller, auf den kommen wir auch gleich nochmal mehr zu sprechen, der hat ja gesagt, in dem Film, der nächste Woche Donnerstag in die Kinos kommt, ich weiß gar nicht, ob er es da gesagt hat, aber er hat es irgendwann mal gesagt, den Thomas, den muss man antreiben. Also von selber passiert da nichts. Stimmt das?
Ja, das stimmt schon. Philipp hat da sehr viel, glaube ich, für mich gemacht in diesen Jahren. Also er hat immer wirklich gute Ideen und ich bin auch ein großer Zweifler an mir selbst und auch an Dingen, die mir vorgeschlagen werden. Und da brauche ich dann schon einen, der mir dann ein bisschen in den Hintern tritt und sagt, mach mal mit, das wird schon gut. Und das hat Philipp bei mir geschafft, ja.
Woher kommt das? Also, dass man sich selbst da gar nicht so wahrnimmt, ist das irgendwo familiär bei dir begründet? Weil wenn man mal ganz nach zurückgeht, ja, du bist ja nicht jetzt so in Tübingen, da stellt man sich immer vor, der ist da quasi auf diesem schönen Rathausmarkt aufgewachsen. Nein, es ist ja anders gewesen bei dir. Du bist ja in Hochhaussiedlungen aufgewachsen, Waldhäuser Ost. Du hast sehr viel ältere Geschwister, bist, glaube ich, ein Nachzüglerkind.
Mhm. Ja? Bin der Letzte in der Reihe.
Also, hat es da seine Wurzeln, diese Charaktereigenschaften?
Ja, vielleicht schon, dass ich natürlich wahrscheinlich viel gemacht bekommen habe von meinen großen Schwestern und meine Mutter, die eben auch schon älter war, die das auch meinen Schwestern überlassen hat. Also ich wurde jetzt nicht so angetrieben zu Hause auch irgendwas zu machen und habe das, glaube ich, aber auch genossen.
Wie habt ihr das bewerkstelligt, überhaupt diese ganze Band? Also es gab ja schon auch, naja, also wenn man jetzt den Film schaut, ne, da sieht man ja Szenen, wie die Frauen da über euch herfallen. Und ich glaube, so das ein oder andere ist da ja bestimmt auch als Geheimnis hinter der Bühne geblieben.
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, alles konnten wir in dem Film jetzt auch nicht zeigen und verraten.
Jetzt wäre eine Gelegenheit, Thomas.
Nein, nein. Also Geheimnis bleibt Geheimnis.
Und es war Sommer. Das ist eine Dokumentation über Musiker Dieter Thomas Kuhn. Kommt am 17. September in die Kinos, also nächste Woche Donnerstag. Er ist heute schon bei uns hier in SWR1, Leute. Thomas, gab im Juli ja schon eine Weltpremiere, also sozusagen die Premiere vor der Premiere vor der Premiere. Natürlich in Tübingen, Open Air. Seitdem seid ihr so ein bisschen auf Tour mit dem Film, auf Filmfestivals. Wie kam denn der Film an? Und es wird Sommer beim Publikum, sag mal, beim erlesenen Tübinger Vorpublikum.
Na, also ich hatte das Gefühl, dass es eigentlich fast wie ein Konzert war, wie ein DTK-Konzert. Also die Leute kamen in der Tat mit ihren Kuhn-Kostümen, mit Sonnenblumen und ich hatte wirklich fast das Gefühl, dass wir gleich ein Konzert geben müssen, sollen, dürfen. Und der Film an sich, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, auf dieser Preview-Reise, die wir hatten mit 12 oder 13 Previews in Deutschland, kam durchweg eigentlich gut an, ja. Also der Film berührt anscheinend und nimmt die Leute irgendwie mit auf unsere Reise, auf die DTK-Reise von Anfangszeiten eben bis heute.
Ja, man sieht dich da in jungen Jahren, da ist eine Menge Archivmaterial ausgegraben worden. Ich glaube, 150 Stunden Filmmaterial kam da zusammen für den Film. Ihr wurdet da begleitet, das ist sehr privat auch auf eine Art, ne? Da kommt man euch sehr nahe. Ich würde auch sagen, es ist was für Fans. Hast du irgendwann vergessen, dass die Kamera dabei war?
Ja, auf jeden Fall. Also das, die waren ja wirklich rund um die Uhr mit uns unterwegs und in der Garderobe, im Hotel, in der Lobby. Irgendwann merkst du das nicht mehr. Und wenn du dich darauf einlässt, so eine Dokumentation zu machen, dann musst du das auch ausblenden, ja, dass du, und da darfst du auch nicht genervt sein, wenn mal eine Kamera im Weg rumsteht oder so. Und das merkst du aber auch wirklich nicht mehr, weil erstens war das Team sehr einfühlsam, wie sie damit umgegangen sind, Kameraleute und auch alle anderen, die beteiligt waren. Und irgendwann ist es ausgeblendet, dass da eigentlich eine Kamera läuft.
Mhm. Gab es da Szenen, wo du dann, ich meine, wenn man mal vergisst, dass die Kamera, dann sagt man ja auch Sachen, die man vielleicht, wenn man das nicht vergessen würde, nicht sagen würde. Also gab es dann Szenen, wo du im Nachhinein gesagt hast, nee, das kommt raus?
Also wir haben jetzt keine Zensur gemacht, in der Tat. Wir haben den Film zum ersten Mal gesehen und es gab sicherlich irgendwie Szenen, wo ich sage, oh, das hätte ich jetzt eigentlich so nicht ausgewählt. Ja, allein schon meine Körperlichkeit, die Szene, die am Anfang gleich kommt, hier mit meinem,
habe ich auch
mit
gedacht,
meinem runden,
ja,
Bauch, ja. Das ist vorteilhaft, ist das nicht. Mhm. Aber ich habe mir dann beim ersten Mal schauen natürlich auch gesagt, ich habe das zugelassen und es war Status quo zu dem Zeitpunkt. Also da brauchen wir das nicht beschönigen, sondern das wird so gezeigt, wie es eben war. Das macht ja eine Dokumentation aus.
Es geht ja auch um solche Dinge jetzt zum Beispiel, ne? Also ich meine, wir haben vorhin gesprochen über Geheimnisse, die hinter der Bühne geblieben sind und deine Masseursfähigkeiten, die du da vielleicht auch zum Einsatz gebracht hast. Aber jetzt ist ja so, es ist halt 25 Jahre später. Mhm. Und ihr seid auch 25 Jahre älter. Der Film zeigt ganz gut, wie ihr versucht, damit umzugehen.
Wie wir versuchen, jung zu bleiben.
Ja, ich habe dich vorhin schon gefragt. Also gibt es so eine Art Rezept oder...
Nee, ich glaube einfach dieses, sage ich in dem Film auch mal, dass wir so Kindsköpfe sind. Ich glaube, das hat uns jung gehalten. Ja? Und wir sehen anhand dieser Dokumentation natürlich wirklich zum Teil den körperlichen Verfall. Aber unser Hirn, will ich mal sagen, das ist immer noch auf dem gleichen Stand wie vor 35 Jahren. Also so diese Albernheit und diese Leichtigkeit gibt es vielleicht nicht mehr, die wir damals hatten. Das ist so, aber wir versuchen das zumindest uns so ein bisschen zu bewahren.
Ja, also für diese Zeitlupe am Anfang mit dem Bauch, da lohnt sich eigentlich schon fast, den Film zu schauen. Ihr wart nach der Premiere im Sommer dann ja auch nochmal mit der SWR Big Band auf Tour. Da gibt es auch eine Verbindung. Sprechen wir vielleicht nach halb nochmal ganz kurz drüber. Mhm. Hören dich aber jetzt, weil du hast ja schon eine Verbindung zum SWR, muss man ja nicht leugnen. Warst schon hier vor 25 Jahren schon in Talkshows zu Gast und bist mit der SWR Big Band immer wieder mal unterwegs und warst natürlich auch schon mal beim Hitparadenfinale mit dabei. Und da hören wir jetzt mal rein. Sag mir Quando, das war beim Hitparadenfinale 2024.
Sag mir Quando, sag mir wann. Sag mir Quando, Quando, Quando.
Dieter Thomas Kuhn, Musiker, der man hier im Land nicht groß vorstellen muss heute in SWR1, Leute, der seine Fans hat, bis heute treu, die uns auch hier zahlreich schreiben. Was immer wieder kommt, wie zum Beispiel von SWR1-Hörerin Annette ist: Meine Tochter und ich sind von Beginn an DTK-Fans. Danke für die unzähligen, wunderbaren Konzerte. Und jetzt kommt's. Balsam für die Seele, pure Glücksgefühle, die nachwirken. Und das ist es irgendwie, ne? Das schreiben ganz viele. Pure Glücksgefühle.
Oh, das erzeugt bei mir jetzt aber Glücksgefühle, sowas zu hören.
Eher ist ja aber nicht neu, oder?
Nein, aber wenn man das jetzt so direkt geschrieben kriegt, ist das schon was Schönes.
Also wenn du da noch mehr Gänsehaut haben möchtest, ich hätte noch ein paar solche Nachrichten für dich nachher, die ich dir gerne vorlese. Jetzt gibt's eine Doku über euch und diese Doku ist ja in vielerlei Hinsicht sehr interessant. Also ich habe ja gesagt, es ist schon was für Fans, es gibt viele Close-Ups von euren Brusttoupees und so. Also man muss schon irgendwie auch zugeneigt sein, um diese Filme dann auch so zu konsumieren, sage ich mal. Aber die Regisseurin zum Beispiel, Juliane Saute, die hat in der Schwäbischen Zeitung gesagt, ich habe keine besondere Verbindung zu ihm vor dem Film, geschweige denn, dass ich mal auf einem Konzert war. Ist schon spannend, dass die dann Regie geführt hat, oder?
Ja, das hat mich natürlich erstaunt. Also sie kam da in unser Leben geplatzt und dachte, sie hätte wenigstens mal was von uns gehört oder gesehen. Das war nicht so. Und habe mir dann aber Gedanken gemacht und fand es jetzt gar keine so eine schlechte Voraussetzung für jemanden, der einen Film macht über was, was er jetzt doch nicht kennt und erst kennenlernen muss. Fand ich spannend und sie hat es ja auch sehr gut hingekriegt.
Ja, stell dir mal vor, das wäre so ein Ultra-Fan gewesen von euch. Was wäre dann wohl rausgekommen?
Ja, das mag man sich gar nicht vorstellen.
Ihr habt ja, also der Film war ja eigentlich als spaßiges, ihr habt ja eine sehr spaßige Karriere gehabt. Allerdings nimmt der Film, der sehr fröhlich beginnt, der wird dann irgendwann auch sehr still. Der nimmt eine echte Wendung, weil er dreht auf den Gitarristen der Band, auf deinen musikalischen Wegbegleiter, auf Philipp Feldkeller. Und der bekam nämlich, da gab's einfach eine Wendung während der Dreharbeiten. Kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen, was da passiert ist?
Ja, es gab, für Philipp gab es dann eine Krebsdiagnose, die nicht unmittelbar jetzt zu behandeln war. Und ich nehme es vorweg, die auch immer noch nicht behandelt ist, weil das eine Krebsart ist, die erst behandelt wird, wenn es ganz bestimmte Voraussetzungen hat, dann wird eine Chemo nötig. Das ist immer stabil noch geblieben, die letzten 2 Jahre. Aber die Therapie kommt, das ist wie das Amen in der Kirche, wird das wahrscheinlich irgendwann früher oder später kommen. Und das hing natürlich erstmal bei uns in der Band mit drin, dieses Damoklesschwert. Und diese Wendung hat es dann während der Dreharbeiten genommen. Philipp hat es dann publik gemacht, auch innerhalb der Band und auch der Regisseurin gegenüber. Und dann ging es darum, wird es thematisiert in der Dokumentation oder nicht. Ja? Und Philipp hat mich um Rat gefragt und ich habe gesagt, Philipp, ich kann dir da gar keinen Rat geben. Das ist deine private Sache, das ist deine Krankheit. Wenn du möchtest, dass das thematisiert wird in diesem Film, dann darfst du das machen. Und dann werde ich aber auch darüber reden. Dann müssen wir ja darüber reden. Für ihn war das klar, dass er das machen möchte, weil er sagt, das gehört zu einer Dokumentation dazu, dass es, das ist passiert, das ist Stand der Dinge. Und er möchte das mit reinnehmen in den Film. Und dann habe ich gesagt, das ist deine Entscheidung. Und so ist es gekommen.
Der Film hält dann voll drauf, die Kamera hält voll drauf, während ihr sozusagen diese Neuigkeit, dein bester Freund, wie er selbst damit umgeht, was habt ihr da gefühlt? Was war das für eine Zeit? Ist es immer noch?
Ja, also man gewöhnt sich natürlich auch an solche Situationen, Monat für Monat. Und wie gesagt, dieses Damoklesschwert schwebt über ihm. Es war ein Moment, wo du natürlich das Gefühl hast, es bricht alles zusammen. Ja, und jetzt ist alles vorbei. Ja, und es war jetzt ja nicht so, dass man sofort ein Todesurteil bekommen hat, sondern das ist aber im Hinterkopf, ja, dass das passieren könnte jetzt. Diese Unendlichkeit ist plötzlich vorbei, ja. Dann wird einem ganz klar aufgezeigt, wie endlich doch alles ist. Und das hat uns natürlich wochenlang beschäftigt und beschäftigt uns immer noch. Aber wie gesagt, ich kann nur sagen, Philipp ist immer noch stabil und da ist noch nichts passiert an Therapie.
Also es geht ihm gut?
Es geht ihm gut und da hoffen wir, dass das auch toi 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 so bleibt, die nächsten Jahre auch noch.
Dieter Thomas Kuhn und Band, ja, die sind bekannt für Spaß, für grenzenlose Freude, für sich gehen lassen können, einfach mal im Moment sich auflösen. Das ist das, was die Fans uns schreiben bei deinen Konzerten, Thomas. Und der Film sollte das, glaube ich, erstmal abbilden, ne? Aber dann kam es irgendwie anders durch die Diagnose deines besten Freundes, musikalischen Wegbegleiters von Philipp Feldkeller. Und daran hat sich der Film dann irgendwie, da musste der dann eine Wendung nehmen und plötzlich geht es um ganz andere Sachen. Um Freundschaft, um Gemeinschaft, ums Altwerden, um so wirklich tiefgehende Themen. Hat es dich auch verändert, die letzten 2 Jahre?
Auch mich hat es auch verändert, ja. Einfach andere Gedanken aufgekommen sind. Wie geht's grundsätzlich weiter mit Dieter Thomas Kuhn? Gibt's noch eine Fortsetzung? Das waren schon all die Gedanken, die mich bewegt haben die letzten 2 Jahre. Ganz klar. Und der Film hätte eigentlich in seiner ursprünglichen Idee einen Film über Eskapismus, wie man ein neues Wort, das gibt's wahrscheinlich schon lange, das Wort, aber für mich war es neu, diese Flucht aus dem Alltag, das hätte das eigentlich so mehr dokumentieren sollen. Aber die Regisseurin, die Juliane, die hat dann in diesem fortlaufenden Verfahren des Films, hat die natürlich andere Dinge entdeckt und hat den Film für sich dann so umgewandelt, wie sie das gesehen hat.
Darf ich nochmal einen vorlesen zum Thema Eskapismus von SWR1-Hörerin Moni, die schreibt, was wir Fans bei den Konzerten von Dieter Thomas Kuhn ganz klar empfinden, dieses besondere Lebensgefühl, das er uns beim Konzert gibt, ein Glücksgefühl, Momente von purem Glück, Lebensfreude, zusammen mit Euphorie und Erfüllung tiefer Zufriedenheit. Was macht ihr den Leuten in die Getränke rein, Thomas?
Ja, eigentlich haben wir keine K.O.-Tropfen im Umlauf, aber es freut mich sehr, dass die Glückseligkeit sich auch ohne Zusatzstoffe einstellt.
Sie schreibt aber noch mehr, da kommen wir gleich noch drauf. Diese Themen, die da aufgemacht werden, da gibt es wirklich ein paar starke Szenen. Da zeigt sich auch, wie verbunden ihr miteinander seid. Und da geht es auch um die Frage, ich meine, der Philipp hat eine Diagnose, die kann dazu führen, dass er mit euch nicht mehr auf der Bühne stehen kann. Und da stellt ihr euch schon die Frage, wie wird es denn dann weitergehen? Hast du darauf eine Antwort?
Ich kann das noch nicht sagen, weil, wie gesagt, der Fall noch nicht eingetreten ist. Und ich kann das dann auch, glaube ich, nur entscheiden, wenn es dann soweit wäre. Aber im Augenblick gehe ich davon aus, dass alles gut bleibt und dass das der schlimmste Fall nicht eintritt.
Weil er ist ja so verdammt wichtig.
Ja.
Für dich auch.
Natürlich. Das ist mein 40-jähriger, langjähriger Begleiter in meinem Leben, musikalisch und aber auch als Freund. Und ich habe mit ihm, glaube ich, mehr Zeit verbracht als mit irgendeiner Frau in meinem Leben. Ne?
Das fällt ja total auf, also weil ja auch sozusagen der Erfolg dieser Gemeinschaft, die ihr beiden habt, wahrscheinlich auch, also der Erfolg ist wahrscheinlich auch ein Teil davon, ne? Dass ihr auch so lange zusammengeblieben seid und euch auch immer wieder zusammengerauft habt, wahrscheinlich an den Punkten, wo es schwer wurde.
Auf jeden Fall. Also wir haben diese, glaube ich, gegenseitig uns diese Bodenständigkeit auch bewahrt und uns gegenseitig auch da immer vor Augen gehalten, wie wir angefangen haben und dass wir Spaß haben an der Geschichte. Und das ist das Allerwichtigste, was wir in diesen 40 Jahren mitgenommen haben.
Geht ganz viel ums Älterwerden auch in dem Film, ja, mhm. Wenn man so im Rampenlicht auch älter wird, so wie ihr. Wir sagen wieder diese erste Szene, ne, mit dem Bauch. Im Fernsehen wird man ja ganz leise aussortiert. Irgendwann ist man einfach nicht mehr da, wenn man zu alt wird. Wie habt ihr euch das Altwerden auf der Bühne vorgestellt? Habt ihr dazu Gedanken eigentlich gehabt?
Das mache ich mir ständig. Also über das Älterwerden mache ich mir ständig Gedanken. Das habe ich vor 20 Jahren mir schon Gedanken gemacht, als ich 40 geworden bin. Wie das mal weiter ist. Mit 40 dachte ich, naja, das kann ja nicht mehr so lang gehen auf einer Bühne, weil es will auch keiner mehr sehen zum Schluss und so. Aber es gibt natürlich andere Beispiele, wo das nicht so ist. Wenn ich mir den Mick Jagger angucke, wie der immer noch irgendwie unterwegs ist, das macht Hoffnung, so ein bisschen.
Hoffnung, ja, das ist ein Stichwort, Thomas. Jetzt müssen wir ein bisschen Butter bei den Fisch geben, weil was auffällt, ist, es gibt aktuell keine Tourdaten. Warum, ist klar. Ihr seid nicht mit der Band unterwegs. Das hat mit Philipps Erkrankung zu tun. Aber die Fans, die wollen das wissen. Moni schreibt, wir vermissen dich, euch. Ich habe ja gesagt, was sie noch weitergeschrieben hat. Und wir freuen uns wieder auf die nächsten Konzerte. Und dann habe ich hier ja noch die Frage, die ich schon vorhin vorgelesen habe. Deine Insta-Nachrichten, die sind gerade spannend. Was passiert da im nächsten Jahr, schreibt Jens aus Freiburg. Und jetzt kommt hier so, Freunde, von Jasmin Baas aus Schwetzingen. Die sagt, jetzt wird's spannend. Angeblicher Hackerangriff. Weiß nicht, was ihr da geschrieben habt auf Insta. Das glaubt doch kein Mensch mehr. Butter bei die Fische, lieber Dieter. Was geht 2027?
Boah, es glaubt uns halt ein Hackerangriff. Natürlich war das ein Hackerangriff.
Das glaubt kein Mensch. Wann sehen wir euch denn wieder auf der Bühne? Gibt's eine Chance?
Es gibt eine Chance, ja. Es gibt eine Chance. Und eigentlich sind wir da ein bisschen am Planen, aber irgendein Hacker ist uns da irgendwie reingefahren und ich hoffe, dass wir den bald kriegen.
Ja, können wir einen kleinen Hinweis geben, wann das vielleicht sein wird?
Ich glaube, diesen Monat noch.
Das nehmen wir mal.
Wir
sind dicht dran, ja?
Vielleicht ganz dicht dran.
Okay, müssen wir noch, bis zum Film noch warten, bis nächste Woche Donnerstag?
Weiß ich nicht.
Hat's vielleicht damit zu tun?
Ich habe Nachrichtensperre.
Ah, du machst es spannend. Also ich glaube, man muss dranbleiben und gucken, was passiert. Für den Moment freue ich mich sehr, dass du da warst. Ab nächste Woche Donnerstag gibt es dann auf jeden Fall den Kinofilm überall in den Kinos. Und ich danke dir, Thomas, für deinen Besuch und das Gespräch.
Ich danke dir. Vielen Dank.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Wir nehmen uns die Zeit.